ARD Sounds.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Moin, ich bin jetzt seit 9 Monaten Vater und die 9 Monate waren pures Chaos. Ich wurde so hart aus meiner Komfortzone geworfen, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Der Schlafentzug, das ständige angebrüllt werden und auch über körperliche Grenzen gehen, das fühlt sich manchmal mehr an wie so eine unfreiwillige Ausbildung zum Elitesoldaten, als wie ich mir Vatersein vorgestellt habe. Wie gut, dass ich in dieser Folge mit einer Mutter reden darf, die das alles schon durchgemacht hat und die sich dadurch auch nochmal ganz neu selbst kennengelernt hat. Julia Knörnschild.
Auf jeden Fall bin ich in diesem Entmaskierungsprozess und ich glaube, das ist jetzt einfach der einzige Prozess, der noch ansteht, mich zu akzeptieren, wie ich bin und alles genauso anzuwenden, wie es sich gehört, quasi meine Ressourcen gut einzuteilen, um nicht immer wieder leer zu sein. Also es wird keinen großen Knall mehr geben, es wird immer wieder Tiefs geben, die gehören zu mir. Aber wie gesagt, mittlerweile kann ich im tiefen Wasser stehen. So, Mic drop.
Ja, das klingt wie ein Songtext, finde ich.
Ja.
Wie sie es bis zu diesem Punkt geschafft hat und woran sie auf dem Weg fast kaputt gegangen wäre, darum geht's in dieser Folge Eltern ohne Filter hier in ARD Sounds. Ich bin Jim Lage und bevor wir jetzt richtig reingehen, stelle ich euch die, mit der ich hier im Videocall gesprochen habe, nochmal kurz vor. Julia Knörnschild ist Mitte 30, hat 2 Kinder, die sind 4 und 6 Jahre alt. Sie kann mir also viel erzählen, was da so alles noch auf mich zukommt.
Ja, ich bin dann quasi die Warts-mal-ab-Mutter, die dich immer vor allem warnt und eher so negativ sagt. Wenn du sagst zum Beispiel, ja, bei uns läuft's gerade gut, dann sage ich, warts mal ab. Mein Kind kommt dieses Jahr in die Schule. Ich werde mit Warts-mal-ab-Kanonen hin und her schießen in die Kita-Richtung. Wie es nur so geht.
Ja, ich habe immer gehört, es ist alles nur eine Phase, was ja im Grunde das Gleiche ist. Also egal, ob es gut oder schlecht war, es ist alles immer nur eine Phase.
Und auch beruflich war Julia schon da, wo ich gerade anfange. Sie war nämlich eine der ersten in Deutschland, die in ihrem damaligen Podcast und auf Insta extrem ehrlich und lustig übers Elternsein gesprochen hat. Und dazu ist sie dann auch noch Autorin für Kinder und Erwachsene. Ihr bekanntestes Buch ist wahrscheinlich Mama kann nicht mehr. In dem redet sie sehr offen und ehrlich über ihre Diagnosen Burnout und ADHS. Aber dazu wollen wir später erst kommen. Fangen wir mal ganz vorne an in Julias Leben. Und das beginnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hof. Das ist direkt an der Grenze von Bayern und Sachsen. Und Julia wächst da auf so einer Art Bauernhof auf. Und das scheint so eine richtige Bilderbuchkindheit gewesen zu sein, bis sie in die Schule kommt. Und ihre heile Welt immer mehr zerbricht.
Ich war die ersten 5 Jahre in der Waldorfschule, deswegen habe ich krasse Zeugnisse, weil da kriegt man ja keine Noten, sondern Texte. Und da steht so viel drin, das habe ich echt, also du musst mal deine alten Zeugnisse lesen, das kann auch hart sein. Und da dachte ich mir, krass, die haben mich halt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich in der Grundschule war. Und deswegen dachte ich immer, ich bin halt Trennungskind und deswegen bin ich so, weil mir die Lehrer das auch so suggeriert haben. Die leidet halt unter der Trennung ihrer Eltern und deswegen ist sie so, deswegen ist sie Klassenclown. Und deswegen wurde da nicht krasser drauf geguckt. Und ich hätte mir damals gewünscht, glaube ich, dass einfach jemand fragt, wie es mir geht, statt dieser Zeugnisse, wo steht, wie ich bin und wo ich so bewertet werde. Zum Beispiel kommt an den einen Tagen mit sehr schlechter Stimmung in die Schule und anderen Tagen aber wieder mit sehr guter Stimmung. Oder quatscht viel oder lässt sich ablenken, bla bla bla. Diese ganzen typischen Sätze. Und ich denke mir, aber frag mich doch einfach, wie es mir geht, wenn ich mit sehr schlechter Stimmung in die Schule komme. Ich mache das doch nicht, um euch alle zu ärgern, das arme Kind.
Nee, Julia macht das, weil sie ADHS hat. Das heißt, ihr Gehirn arbeitet anders. Bei Julia zeigt sich das zum Beispiel in der Lust, immer wieder etwas Neues anzufangen. Oder auch darin, dass sich bei ihr immer wieder Phasen von Vollgas und Erschöpfung abwechseln. Bis sie das aber für sich versteht, das ist ein sehr langer Weg. Und so richtig beginnt er erst mit ihrem ersten Kind.
Ich bin auch ganz dankbar meinem Kind gegenüber meinem ersten Kind, weil das ja wie ein Spiegel auf die eigene Seele ist. Und dadurch beschäftigt man sich plötzlich mit sich selbst und erkennt auch im Kind Dinge, die man bei sich selbst dann wieder sieht. Also das ist echt eine krasse Therapiereise.
Wobei, streng genommen beginnt ihre Reise schon in der Schwangerschaft.
Da ging's los. Das hat sich angefühlt wie eine Schwangerschaftsdepression. Und gleichzeitig habe ich dann auch immer gedacht, ich habe halt auch oft meine Gefühle mit Alkohol reguliert. Und das konnte ich in der Schwangerschaft nicht. Ich habe selbstverständlich 0,0 Tropfen Alkohol in der Schwangerschaft getrunken. Und dadurch hatte ich öfter so Zusammenbrüche, habe geweint, hatte auch Angst. Ich hatte Angst vor der Geburt. Ich hatte Schwangerschaftsdiabetes und musste meine Ernährung komplett umstellen und bin zusammengebrochen, weil ich auch Ich hatte dann kein Alkohol mehr zum Regulieren, ich hatte keinen Zucker mehr zum Regulieren, ich hatte keine Carbs mehr zum Regulieren. Also ich musste einfach ein komplett neues Leben leben und war so, warum entscheidet denn jetzt jemand anderes, warum ändert sich denn gerade so viel? Mhm. Das war mir einfach zu viel.
Und wenn ihr jetzt denkt, Gefühle mit Alkohol regulieren, das klingt aber eher ungesund. Es gab davor sogar eine Phase in Julias Leben, da hat sie es mit noch härteren Drogen probiert. Und zwar, als sie nach der Schule frisch aus Bayern nach Berlin gezogen ist und da extrem viel feiern war und alles Mögliche konsumiert hat. Aber zurück zur Schwangerschaft.
Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, mir Therapiehilfe zu suchen in der ersten Schwangerschaft. Habe einen Therapeuten gefunden, bin da regelmäßig hingefahren und das hat mir schon mal sehr geholfen, überhaupt kennenzulernen, was ist Achtsamkeit, was ist Atmen, wie atmet man richtig, dass man sich auch entspannt. Und habe da zum ersten Mal so ein bisschen Verhaltenstherapie kennengelernt, dann noch eine Therapeutin gefunden, eine Frau.
Das heißt, schon ihre Schwangerschaft zwingt Julia eigentlich dazu, ihre Gewohnheiten abzulegen und die Probleme dahinter anzugehen. Atmen statt Alkohol, Therapiesitzung statt Süßkram. Und mir wird da nochmal so richtig klar, dass sich das Leben bei Müttern einfach 9 Monate früher verändert als bei uns Vätern. Als meine Frau schwanger war, klar, da war das irgendwie schon auch eine besondere Zeit, aber eher so wie als Kind die Vorweihnachtszeit. Du weißt, da passiert bald irgendwie was Großes, aber noch liegt das komplett in der Zukunft. Und das Leben geht erstmal ganz normal weiter. Das neue Leben hat für mich eigentlich erst mit der Geburt meines Sohnes begonnen.
Ich würde auch sagen, das beginnt bei vielen Menschen erst, wenn man Eltern ist, weil plötzlich versteht man sich, plötzlich hat man nicht mehr diese Pausen, die man sich unfreiwillig genommen hat und nehmen musste, als man keine Kinder hatte. Also auch dann, wenn man nicht mehr kann, genau dann muss man trotzdem weitermachen. So ist das Elternsein. Das Wichtigste ist eigentlich, das wichtigste Learning als Eltern ist für mich, ich muss lernen, meine Ressourcen so gut zu halten, dass ich abends nicht komplett im Arsch bin und noch mit meinen Kindern Zeit verbringen kann und die schön ist, dass ich meine Kinder ins Bett bringen kann und nicht die ganze Zeit sage, dass ich so müde und gestresst von der Arbeit bin. Ich muss meine Ressourcen gut aufteilen, meinen Sozialakku gut aufteilen oder meine Löffel, sagt man ja auch in der Neurodivergenz, dass es irgendwie, es gibt so ein Löffel-Spoon-System. Das ist zum Beispiel ein Glas voller Löffel bei neurodivergenten Menschen, viel schneller leer ist als bei nicht neurodivergenten Menschen. Dass zum Beispiel Zähneputzen bedeutet für uns, ein Löffel abgeben für ins Bad gehen, ein Löffel abgeben für die Zahnpasta auf die Zahnbürste machen, fürs Zähneputzen und so weiter. Also das ist jeder Punkt eine To-Do. Und für nicht neurodivergente Menschen ist es einfach Zähneputzen, maximal ein Löffel. Und so ist das Glas Löffel schneller leer.
Mhm. Das ist dir dann erst, oder nicht erst, aber vielleicht dann nochmal viel intensiver bewusst geworden, als du Mutter warst, dass dein Glas schneller leer ist.
Ja, ja. Ich habe ständig, wenn ich nicht Burnout, erschöpft war, dann habe ich daran gekratzt. Ich war einfach im Arsch, habe Menschen nicht mehr getroffen, keine Freundinnen und Freunde mehr getroffen, quasi nicht mehr meine ganzen guten Ressourcen genutzt, auf die ich jetzt zurückgreifen kann. Also ich habe nichts mehr Gutes für mich getan, keine Pausen genommen und dachte, ich muss. Ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss das machen. Ich muss eine gute Frau sein, ich muss eine gute Freundin von meinem Mann damals sein, dann Ehefrau sein, ich muss das und das und das. Und das ist so schwer, loszulassen und sich Pausen zu gönnen. Das ist heute noch schwer. Also dieses sich einfach hinsetzen und nichts zu tun, ohne es rechtfertigen, einfach nur, was eine Pause ist, die dazugehört. Das ist lebensnotwendig.
Also ich finde mich in dem leider jetzt schon wieder, was du so erzählst. Dieses, also so das Erste, was wegfällt, ist zum Beispiel der Sport, den ich total gerne mache, ne? Und das Freundetreffen und so.
Den du sogar brauchst und die Freunde, die du brauchst, brauchst du.
Ja, ich weiß noch, wie meine Frau und ich alles anders machen wollten. Wir wollten, dass auf jeden Fall jeder von uns immer genug Zeit auch noch für sich selber hat, dass wir auch immer noch für Ausgleich sorgen und uns mal zurückziehen können. Und stattdessen habe ich jetzt diese Woche schon wieder meinen Freunden abgesagt. Sport habe ich schon seit Wochen nicht gemacht. Und ich merke halt total, wie sehr ich das vermisse. Also mein Körper zum Beispiel braucht den Sport eigentlich. Aber mein Sohn braucht uns halt auch. Und zwar 24/7. Und Arbeit kann ich ja auch nicht einfach weglassen. Da bleibt gerade einfach nicht viel Zeit. Und ich hoffe, das ändert sich irgendwann, vielleicht nach dem ersten Jahr. Aber wenn ihr Tipps habt, wie ich bis dahin schon was ändern kann und wie ihr das auch damals geschafft habt mit dem Ausgleich, dann bitte, bitte her damit. Ich kann sie gerade wirklich gut gebrauchen, denn aktuell gehe ich extrem auf dem Zahnfleisch und das schon seit Monaten. Und wer einmal Zahnfleischschmerzen hat, der weiß, das macht keinen Spaß. Aber um wirklich was zu verändern, hat auch Julia erstmal noch ihr zweites Kind gebraucht. Und den großen Knall.
Als ich dann zum zweiten Mal schwanger wurde, da ging es mir auch richtig beschissen. Also meine Schwangerschaften waren immer Kacke, KG. Deswegen will ich auch kein Kind mehr. Das sage ich jetzt nochmal ganz hochoffiziell. Kein Kind mehr. Und in der zweiten Schwangerschaft zum Beispiel hatte ich dann irgendwie eine Gebärmutterhalsverkürzung. Das ist irgendwie auch wirklich dramatisch. Viel zu früh, musste ins Krankenhaus, habe so einen riesengroßen CD. Millennials kennen es noch. CD-großen Pesaring. Der wurde mir eingeschoben, der dann quasi den Gebärmutterhals zusammenhält. Also der war bestimmt so schwer wie ein Tennisball oder nicht schwerer. However, das war da auf jeden Fall unten in mir drin und ich musste einfach 3 Monate oder so im Bett liegen bleiben. Das war so nervig. Und dann kam meine Tochter, erst sollte sie natürlich kommen und dann war ich lange mit Wehensturm im Kreißsaal und dann kam doch der Kaiserschnitt. Die Erlösung, die positive Erlösung, ich wollte unbedingt einen Kaiserschnitt und ich war dankbar dafür, dass es das gibt. Und dann hatte ich aber ein relativ traumatisches Wochenbett, also Frühwochenbett. Mein Bauch war so voller Luft und ich hatte so krasse Nachwehen und ich sah aus, als wäre ich noch schwanger. Und irgendwie ist da ganz viel Luft in mir drin geblieben. Und jede Berührung hat mir so krass wehgetan. Und immer, wenn ich meine Tochter zum Stillen angelegt habe, gingen die Nachwehen los. Mm. Und es hat einfach so krass wehgetan, dass ich sie dann einfach nicht stillen wollte, dass ich sie nachts habe aus dem Zimmer schieben lassen und ihr das Fläschchen geben lassen, obwohl meine Hebamme dagegen war. Und ich habe das dann heimlich gemacht, meiner Hebamme nicht gesagt und habe mich dadurch noch schlechter gefühlt und habe gedacht, ich bin eine schlechte Mutter. Ich baue hier gerade keine Bindung auf. Meine Hebamme würde das verabscheuen, bla bla bla. Und das war für mich ganz schlimm. Also da habe ich mich so schlecht gefühlt.
Man baut dann Hebammen auch sofort zu so einer moralischen Instanz auf, ne?
Ja, was die sagen, ist dann das einzig Richtige.
Ja, und ich weiß noch, wir haben auch zugefüttert, weil irgendwie hat das Stillen am Anfang nicht geklappt, was ja völlig normal ist, so im Nachhinein.
Ja, wie soll denn sowas sofort, man denkt es.
Ja, vorher hat uns immer nur so erreicht, sozusagen in den ganzen Ratgebern, entscheiden sie, ob sie stillen möchten oder nicht. Und wir haben gesagt, ja, stillen, wollen wir beide, ne? Ja, stillen, super. Und dann plötzlich am dritten Tag scheitern wir schon mit einem unserer größten Vorhaben. Ja, stillen ist gesünder, stillen ist besser. Alle sagen, ne, WHO, sonst wer, alle sagen, stillen, stillen, stillen. Und dann scheitern wir und die Hebamme sagt dann, ja, ne, also ne, man kann mal gucken, ob man irgendwann wieder das, ins Stillen reinkommt und so. Aber irgendwie, sie hat uns so die wissenschaftlichen Sachen und hat schon gesagt, ja, stillen ist schon besser und so. Und erst nach einer Woche hat sie uns dann gesagt, ich musste auch zufüttern bei meinem ersten Kind. Wo ich so denke, sag mir das auch am Anfang. Also das hat so gut getan, das zu hören, wo man so denkt, ach so, es ist völlig normal.
Ja, ja, das ist schön, wenn die sich selber verletzlich zeigt, die Hebamme.
Das ist eigentlich schon echt unfair von der Natur, oder? Mütter machen nicht nur die ganze Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett durch. Sie sind dann auch noch diejenigen, die stillen. Also Respekt an meine Frau und eigentlich auch an alle Mütter. Ich beneide euch auf jeden Fall nicht darum.
Also dann ging es los, dass ich relativ schnell wieder gearbeitet habe. Ich habe schon im Wochenbett Mitarbeiterinnen eingestellt für meine Podcast-Firma. Ich habe damals eine Podcast-Vermarktungsfirma und Produktion gegründet. Meine Hebamme war auch noch meine Geschäftspartnerin. Die hat quasi unfreiwillig ein bisschen Arbeit auch mit ins Wochenbett gebracht. Das war einfach viel zu viel mit dem Baby. Ich hatte die ganze Zeit Schuldgefühle dem Baby gegenüber, den Mitarbeiterinnen gegenüber. Ich habe leere Versprechungen gemacht. Ich war People-Pleaser. Ich konnte keine Grenzen setzen. Und dann hat es irgendwann geknallt. Und als mein Baby so 9 oder 10 Monate war, bin ich in die Tagesklinik. Ich habe immer wieder meine Therapie verpasst, weil ich alle Symptome hatte, so Vergesslichkeit. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe Termine vergessen.
Das ist ja wirklich Burnout mit Ansage, was du da beschreibst. Also
ja,
kommst du ja nicht gesund raus.
Das hätte auch wahrscheinlich ein Baby vorher sehen können, dass ich mich da in Burnout begebe. Mit einem Baby eine Firma gründen und noch keine Grenzen setzen können. People-Pleaser-Chefin, ciao. Also, das hat geknallt.
Aber es hat dich dann auch weitergebracht wieder.
What doesn't kill you, make you stronger. Scheiß Satz, aber ja.
Nee, aber was ich meine ist, du kommst damit ja immer wieder dann zu Diagnosen oder zu Erkenntnissen oder zu Sachen, die dir auch helfen, wenn du nicht ganz so tief drin bist.
Ja, auf jeden Fall. Was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich damals schon angefangen habe zu schreiben, ohne zu wissen, dass es ein Buch ist, in der Klinik, weil mir das total geholfen hat, so ein bisschen das alles zu schreiben oder auch als Diktierfunktion so aufzuschreiben. Und irgendwann wusste ich, okay, ich mache daraus ein Buch. Und es war so eine richtige Das war so eine Schreibtherapie. Das hat mir so krass geholfen, das nochmal zu reflektieren on top, dass das Buch so eine Therapie wurde. Dadurch wurde es natürlich mega intim und die Leute haben das Gefühl, mich komplett zu kennen, weil ich da wirklich, also da weiß man alles. Da weiß man genau, wie ich auf meine Hand pisse, wenn ich in den Becher pinkel. Also da weiß man alles über mich, wenn man das Buch gelesen hat. Aber es hat mir krass geholfen und dafür das war's wert. Das Ironische ist, dass ich, als ich das Buch rausgebracht habe und damit auf Lesetour gegangen bin, danach wieder in die Tagesklinik gegangen bin, weil die Lesetour dann auch, es war einfach viel für mich. Und auch damals wusste ich noch nicht, dass ich Autistin bin, weil ich nach der Lesetour immer jeden einzelnen Fan, das waren manchmal 1-2 Stunden eine Schlange von Fans, die mit mir reden wollten, die mir von ihren Depressionen erzählt haben, die ihre Heilungswege erzählt haben, die sich einfach bedanken wollten. Und ich habe einfach mit jedem gesprochen, mir Zeit genommen, was total schön war. Ist auch wirklich schön fürs Herz, aber für meinen Sozialakku, für die Autistin in mir, war es viel zu viel. Ich habe die ganze Zeit maskiert und gespielt, als wäre es das Normalste für mich auf der Welt. Und dann bin ich in die Tagesklinik gekommen mit einer Depression, aber eigentlich war ich nur in einem autistischen Burnout. Das weiß ich jetzt.
Wenn man Julia so zuhört, klingt das ein bisschen so, als würde sie die Diagnosen sammeln wie andere Sticker im Panini-Heft. Und ich bin ehrlich, mich hat dieser ganze Trend, dass plötzlich gefühlt alle neurodivergent sind und da auch auf Insta drüber reden, irgendwie genervt. Aber bei Julia merke ich auch, wie sehr ihr diese Diagnosen einfach helfen. Sie versteht sich dadurch immer besser und kann dann auch besser reagieren, wenn es ihr mal schlecht geht. Sie weiß, dass sie mit ihrem ADHS immer schneller immer mehr möchte, aber als Autistin andererseits immer auch Rückzug und Struktur braucht. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, kommt aber anscheinend gar nicht so selten vor, dass Menschen beides haben. Dafür gibt es sogar einen eigenen Namen, das nennt sich dann ADHS. Aber dass Julia das hat, also nicht nur ADHS, sondern eben auch Autismus, das fiel lange gar nicht auf, weil sie gelernt hat, den Autismus zu verstecken.
Ich habe mich selber ganz lange einfach nicht gekannt, weil ich immer wieder eine Rolle spiele, andere Personen gespiegelt habe. Selbst in der Tagesklinik habe ich das Outfit von meiner Therapeutin irgendwann, aber auch unbewusst, ich mache das nicht aktiv. Ich habe plötzlich das gleiche Outfit an wie meine Therapeutin quasi. Die hatte so einen coolen Kordanzug an und so Stiefel und es war dann eine Zeit lang mein Outfit und das habe ich eigentlich bei ihr gesehen. Das war mega interessant.
Ich dachte jetzt, ihr habt beide einen Arztkittel an.
Wie cool wäre das denn? Auch eine ganz andere psychische Störung, weil ich plötzlich im Arztkittel in die Tagesklinik komme.
Umso erlösender ist dann der Moment, als sie endlich die Diagnose bekommt, und zwar in einer Klinik in Hamburg.
Es war so toll, weil da habe ich zum ersten Mal gecheckt, wie ich wirklich bin, weil da konnte ich unmaskiert in diesem Raum sein. Ich konnte, dem Arzt musste ich nicht in die Augen gucken. Ich konnte sagen, wenn das Licht mir zu hell war. Ich konnte sagen, wenn es mich irgendwas gestört hat, wenn ich mich einen Geruch gestört hat. Ich konnte einfach komplett unmaskiert da sitzen und weird sein, ohne mich dafür zu schämen. Ich wurde akzeptiert. Dann haben die ein paar Monate die Diagnostik gemacht. Und das letzte Gespräch hatte ich dann am Laptop zu Hause. Und dann hat er mir gesagt, dass ich auf dem Autismus-Spektrum bin. Und ich bin danach zusammengefallen, habe geheult, weil ich dachte, krass, jetzt weiß ich endlich, warum ich mich selbst unter ADHS-Lern fühle wie ein Alien.
Das kostet ja unfassbar viel Kraft, ne? Also auch wenn das dann irgendwie auch gute Erlebnisse waren, da endlich mal irgendwie merken, okay, wir kommen gerade der Sache näher. Aber trotzdem, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Therapie und die Auseinandersetzung mit einem selber, das ist ja unfassbar viel Kraft und frisst natürlich auch Zeit und Ressourcen einfach auf vielen Ebenen. Wünschst du dir, dass jetzt mal eine Phase kommt, in der du sagst, okay, ich kenne mich jetzt gut genug, um erstmal die nächsten, weiß ich nicht, 5 Jahre, 10 Jahre stabil mit denen zu arbeiten, was ich jetzt habe und weiß? Oder glaubst du, es kommt noch mehr?
Ich glaube nicht, dass viel mehr kommt. Ich glaube, jetzt ist eher der Prozess des Lernens über mich selber, wer ich bin. Also der Entmaskierungsprozess, in dem ich mich jetzt seit Herbst quasi befinde, Herbst 25. Und ich komme halt immer wieder in so eine Maske rein und bin damit aber nicht so streng, weil ich ein Stück weit auch maskiere halt auf Instagram, weil mich das auch oft schützt. Weil wenn ich die ganze Zeit nur weird bin, kann ich ja auch bewertet werden und dann werde ich in meiner Entmaskierung bewertet und das ist ja auch schwierig. Ich will ja wirklich ich selber sein können und deswegen versuche ich weitestgehend nur Menschen zu treffen, mit denen ich mich safe fühle, um komplett ich selbst sein zu können. Ich muss mal ganz kurz, es klingelt, tut mir leid, ich muss mal ganz kurz aufwachen. Hallo? Ich schicke einen Aufzug. Hörst du mich gerade?
Ja, du schickst einen Aufzug, das ist ja cool.
Ja, genau, ich wohne im 5. Stock und das ist mit Schlüssel.
muss ich nur meinen Schlüssel suchen. Wo habe ich den hin? Wo habe ich den hin? Oh, natürlich, in so einem Moment findet man immer die Schlüssel nicht. Ach, hier. Jetzt muss der Auftrag erstmal hochfahren.
Erwartest du ein Paket oder ist es eine Überraschung?
Ich erwarte ein Paket.
Das wäre natürlich Next Level. Wenn wir jetzt ein Paket organisiert hätten, was während unserer Podcast-Folge bei dir ankommt.
Stimmt. Und dann so, was wäre dann drin? Was würde jetzt passen?
Gute Frage. Vielleicht, also da, wo ich thematisch noch hin will, eine Schultüte oder sowas.
Ah, genau. Der rote Faden bis zur Einschulung.
Genau.
So, ich muss jetzt nur kurz warten, bis er oben ist, natürlich, ja, damit ich nicht nochmal. Aber es war auf jeden Fall jetzt bis jetzt sehr interessant, da nochmal reinzutauchen. Weil ich selber nochmal reflektieren konnte. Es war wie beim Buchschreiben gerade bis jetzt. Das ist sehr gut gewesen. Podcast ist schon ein gutes Format.
Ja, und für mich auch. Also es ist ja wirklich einfach, ich darf Fragen stellen, die mich auch so jetzt gerade interessieren. Und das ist dann mein Beruf. Das, das ist schon wirklich ein Traum.
Das ist ein toller Beruf, wirklich. Ja. Absoluter Traum.
Ich merke aber auch gerade durch die Überforderung, ich meine, bei mir kommt jetzt auch noch ein neuer Job dazu, der on top auf die alten Jobs kommt und eben das Kind und alles. Zum ersten Mal kann ich jetzt so ein bisschen auch dieses Chaos embracen, kann irgendwie auch sagen,
ja,
okay, ich muss oder darf es jetzt als Dauerzustand akzeptieren. So vorher bin ich immer so im Perfektionismus hinterhergerannt, die To-Do-Liste muss leer sein, mhm, und jetzt ist sie halt voll und ich gucke, okay, was davon mache ich jetzt? Was brennt gerade am meisten? Und der Rest darf da stehen bleiben.
Ja, man lernt zu priorisieren. Ja, man muss das Chaos wirklich embracen, das muss ich auch wieder lernen.
Ja, und das tut irgendwie gerade auch ganz gut, so einfach zu sagen, ich jongliere jetzt nicht mehr mit Bällen, sondern mit Kettensägen und ich hoffe, dass davon keine runterfällt.
Ja.
Aber dadurch ist der Auftritt halt auch viel cooler. Also irgendwie, ich erreiche in diesem Jahr viel, viel mehr als in allen Jahren vorher.
Ja.
Weil ich einfach sage, okay, weißt du was, ich renne jetzt einfach mal los und dann stolper ich vielleicht. Aber das passiert dann auch und so.
Sehr gut. Wo waren wir bei dem Autismus-Ding? Jetzt habe ich es doch vergessen.
Ja, warte, ich bin gerade auch raus. Scheiße. Mit Kettensägen jonglieren klingt irgendwie auch nicht ganz normal, oder? Ich finde das so krass, wie viel ich nach 3 Folgen Eltern ohne Filter schon über mich selbst gelernt habe und reflektieren konnte. Diese Gespräche tun mir einfach jedes Mal richtig gut. Geht's euch eigentlich auch so? Also beim Zuhören vom Podcast jetzt? Wenn ja, schreibt mir das mal bei Instagram oder auch als Mail an elternohnefilter@bayern2.de. Und jetzt genug Selbstdiagnose. Kommen wir mal zurück zum roten Faden. Denn ich will unbedingt noch wissen, ob Julia durch dieses ganze über sich selbst nachdenken auch anders auf ihre Kinder guckt. Kommen wir zu einem Thema, das dich ja auch zurzeit sehr beschäftigt und jetzt auch nochmal dein Leben wahrscheinlich stark verändern wird, ob du es willst oder nicht, Schule.
Ich dachte, drittes Kind.
Ja, genau. Überraschung, im Paket war ein Schwangerschaftstest. Nein,
Ich habe gestern mir eine Traumatüte gebastelt. Das ist eine Zuckertüte oder Schultüte, die man für sich selbst bastelt. Und da muss ich mir noch lauter schöne Sachen reinmachen für mich, weil erstens möchte das Kind nicht die Schultüte, die ich schön finde, und das akzeptiere ich auch, weil ich möchte ja immer gern, dass alles schön aussieht und einfarbig ist, so wie du es nicht magst. Aber mein Kind hat natürlich einen eigenen Geschmack und den gebe ich 100% Raum. Das ist mir wichtig, dass es selber entscheiden darf. Schulranzen, Schultüte und so weiter. Deshalb mache ich mir eine eigene Schultüte, die genauso aussieht, wie ich sie machen würde. Das nenne ich Traumatüte, weil ich werde ja auch wieder eingeschult. Ich muss unfreiwillig diese ganze Schulzeit wieder wiederholen und da wieder reingehen. Und das wird bestimmt auch nochmal eine kleine Wiederholung von etwas, was wir alle nicht freiwillig machen.
Wovor hast du jetzt am meisten Angst, wenn du sagst, du brauchst eine Traumatüte?
Also, wenn wir über die Einschulung zu Hause reden, dann merke ich, dass ich immer emotional werde. Dass ich, sobald eine E-Mail oder so schon mit den ersten Infos kommt, dann kommt eine Träne. Und ich weiß nicht, das ist eher so, ich denke zum Beispiel erstmal nur an die Einschulung, wie bei der Schwangerschaft, nur an die Geburt. Ja, ich denke noch nicht ans Stillen und das ist der Unterricht in dem Fall. Und diese Einschulung, ich weiß nicht, ich sehe irgendwie so ein kleines, ängstliches Kind, was noch fast keine Person in der Klasse kennt und nicht weiß, was passiert. Die kleine Autistin, die gerne wissen würde, was passiert, die einen kleinen Plan braucht und das hätte sie beruhigt. Und ich glaube, siehst du, und während ich das sage, merke ich schon, das ist doch was, was man den Kindern auch sagen kann, dass man denen mal sagt, wie Unterricht funktioniert, also das Stillen, und die darauf vorbereitet, um ein bisschen die Angst zu nehmen. Dass man ein paar Eltern kennenlernt und vielleicht auch einfach mal fragt, fremde Eltern fragt, ob man sich treffen könnte, obwohl ich Playdates hasse, damit Kinder sich kennenlernen und damit ein bisschen Sicherheit bekommen. Ich glaube, sowas werde ich machen.
Aber siehst du da, wenn du dann daran denkst, dich oder dein Kind?
ich sehe das, was ich bei meinem Kind besser machen möchte. Also ich spreche mit meinem Kind da sehr, sehr offen drüber. Und mein Kind hat krasse Angst vor der Einschulung und der Schule, weil es vielleicht noch nicht so viele Kinder kennt. Aber so geht es ja den meisten Kindern, wenn sie in die Schule kommen.
Ja, wenn ich gefühlt fast allen, oder? Also
ja, genau. Manche können, ich glaube, manche sprechen da gar nicht so drüber. Also mein Kind kann sehr gut benennen, wie es sich fühlt und warum. Weil ich da aber halt auch Arbeit dafür mache quasi.
Gleichzeitig hoffe ich mal, dass sich in den letzten 30 Jahren die Schule auch ein Stück weit weiterentwickelt hat. Ich weiß viel zu wenig im Vergleich zu, was es müsste. Mhm. Aber zumindest ja der Umgang mit Neurodivergenz hat in den letzten 30 Jahren ja sich stark verändert.
Ja.
Ich weiß, du bist damals auch einmal zur Schulpsychologin geschickt worden und hast gedacht, brauche ich ja gar nicht, warum, ich bin ja nicht das Problem.
Du bist gut informiert.
Ja, ja, ich mache meine Hausaufgaben. Stichwort Schule. Und gleichzeitig aber, hast du dann auch irgendwie jetzt die Hoffnung, dass es anders werden könnte?
Ja, ich musste zur Schulpsychologin und dachte so, hey, ich bin doch die Witzige in der Klasse. Also ich bin doch der Klassenclown, also ich bin doch die, die es am wenigsten trifft, weil ich bin ja immer lustig. ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach krasse Angst davor, weil es ist halt ungewiss. Es steht und fällt mit LehrerInnen. Das Gute ist aber, ich bin ja quasi eine Expertin zum Thema Neurodivergenz. Und falls das Thema bei uns wird, weiß ich auch, wie man das gut kommunizieren kann, ohne in den Stress zu geraten und dass die LehrerInnen meine Kinder dann hassen. Und ich glaube, da kann ich vielleicht mich sogar eher integrieren, der Schule helfen, whatever. Also ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, aber es wird so oder so bestimmt auch krass. Was denkst du? Das wird schon. Es ist auch so Hausaufgaben. Also ich hoffe, es wird einfach, Hausaufgaben wurden ja in vielen Schulen abgeschafft. Bei uns weiß ich es gerade nicht, ob es Hausaufgaben geben wird.
Wie hast du dich überhaupt für eine Schule jetzt entschieden? Ich meine, du hast ja auch ganz verschiedene Schulformen kennengelernt.
Ich habe mir wirklich ganz viele Schulen angeguckt. Ganz viele andere Eltern entscheiden einfach so, wir nehmen die Schule, die am nächsten dran ist, dann kann es irgendwann mal selbstständig hinlaufen und Selbstständigkeit ist für uns das Wichtigste. Well, aber nachdem ich neurodivergent bin und das erblich ist, achte ich schon ganz genau drauf und höre mir das an. Weißt du, zum Beispiel bei einer Schule meinte der Direktor, als ich über neurodivergente Kinder gesprochen habe, meinte er sowas zu mir, dass sie schon immer eine Lösung finden für Problemkinder. Und als er das Problemkinder genannt hat, war ich so, und tschüss, ich bin raus.
Red Flag auf jeden Fall.
Ja.
Und was würdest du Eltern raten, deren Kinder neurodivergent sind? Ich weiß, du musst jetzt nicht altklug wirken, aber du bist ja schon, du kannst aus einer anderen Perspektive reden, als vielleicht Eltern, die ihre Kinder da in dem Moment gar nicht so richtig nachvollziehen können oder gar nicht verstehen, was in den Kindern vorgeht.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, mein Autismus hält mich sehr jung. Ich kann mich sehr gut in so Kinderwelten einfühlen und bin sehr empathisch meinen Kindern gegenüber, mehr als manche andere Erwachsenen und kann halt immer sagen, warum sie was gerade dachten, was manchmal auch echt hinderlich ist. Also ich bin keine Mutter, die laut Grenzen setzen kann. Ich kann mich immer eher in das Kind reinempfinden.
Ich finde das so krass, wie viel Julia über sich selbst herausgefunden hat und alles nur dadurch, dass da diese beiden Menschen in ihr Leben getreten sind, die eigentlich ja komplett von ihr abhängig sind und deshalb auch erstmal alles durcheinander geworfen haben. Und jetzt kann sie mit diesen Erkenntnissen auch noch den Weg ihrer Kinder leichter gestalten. Mir macht das total Mut, denn mich begleitet seit der Geburt meines Sohnes eine Frage, und zwar, wie viel geht es jetzt eigentlich noch um mich? Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber ich meine das so. Ich bin den Rest meines Lebens ja nie wieder ganz allein. Da ist immer mindestens dieser eine andere Mensch, für den ich da sein will. Komme, was wolle. Und dann zu sehen, dass Elternsein zwar bedeutet, immer für diesen Menschen da zu sein, aber Elternsein genauso bedeuten kann, daraus auch für sich selbst unfassbar viel mitzunehmen, ja, vielleicht überhaupt das erste Mal so richtig bei sich selbst anzukommen, das macht mir Mut. Und unser Sohn bringt jetzt schon ganz schön viel Chaos in unser Leben. Oder vielleicht zeigt er ja auch nur, was eh schon da war und was wir bisher besser verstecken konnten. Und ich merke auch schon bei all der Anstrengung, wie das mich zum Teil zumindest schon positiv verändert. Ich bin zum Beispiel stolz, dass ich jetzt schon meinen Perfektionismus beiseite gelegt habe und irgendwie auch generell belastbarer geworden bin. Und das ist ja nur der Anfang. Ich bin total gespannt, was ich noch alles lernen werde und möchte jetzt mal von euch wissen, was hat euer erstes Kind bei euch verändert? Also nicht nur um euch rum, da ist wahrscheinlich nichts mehr so geblieben wie vorher, sondern vor allem auch wirklich bei euch selbst, quasi in euch drin. Schreibt's mir gerne mal auf Insta oder per Mail an elternohnefilter@bayern2.de. Und bevor wir das Ganze hier beenden, will ich nochmal kurz von Julia wissen, was kann sie mir für meine Vaterrolle mitgeben?
Also ganz wichtig, cool Moms don't judge. Ja, aber auch cool Dads don't judge. Und wenn du dein Kind liebst, musst du keinen Kindergeburtstagskuchen backen. Ja, Kindergeburtstagskuchen backen heißt nicht lieben. Lieben heißt auch, lieber eine Pause machen und einen Kuchen kaufen. Und PsychotherapeutInnen sind unterbezahlt. Und was ich noch mitgeben kann, ist einfach, jede Scheiß, Elternschaft ist anders. Guckt nicht nach rechts und links. Andere wissen es oft nicht besser. Es ist alles nur eine Phase und wartet's mal ab.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast der ARD. Neue Folgen gibt's immer freitags in ARD Sounds. Ich bin Jim Lage und sage Danke an Christina Weber für Gästerecherche und Redaktion und an Michael Heumann für die Produktion. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp.
Ich habe dich immer unterstützt mit allem, was du gemacht hast, beruflich, sportlich. Und ich habe einfach das Gefühl, dass deine Unterstützung nicht da ist. Sondern dass ich alleine bin mit diesem Ganzen, was wir uns beide gemeinsam aufgebaut haben.
Ich glaube, meine größte Sorge wäre, können wir unsere Beziehung, so wie sie jetzt besteht, weiterführen.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host vom Podcast Die Paartherapie. Und ich freue mich, dass ich euch sagen kann, es gibt eine neue Staffel in ARD Sounds und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in dieser Staffel haben wir 7 ganz tolle Paare für euch. Es geht um Betrug, um offene Beziehungen, um Verletzungen, die so tief sitzen, dass sie fast nicht zu überwinden sind.
Er hat mich verlassen mit den Worten, seit 9 Monaten liebe ich eine andere. Seit 3 Wochen habe ich eine Wohnung und ich wusste nichts.
Einmal hat er auch gesagt, er sieht ein Mädel und dann, ich weiß, sie zieht nächste Woche bei ihm ein. Boah, in die könnte ich mich verlieben. Und ich so, du Arsch.
Aber mittlerweile sehe ich die Situation auch schon bedrohlicher. Also wenn es so weiterläuft, dann denke ich, werden wir uns auch irgendwann trennen.
Die 6. Staffel von unserem Podcast Die Paartherapie gibt es jetzt in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auch gerne, damit ihr keine Folge verpasst.